Ja, es ist jetzt, glaube ich, 2 Jahre her, dass wir Besuch hatten aus Bad Gandersheim, auch zum Thema Israel. Und ich bin eigentlich, muss ich jetzt mal so gestehen, immer ein bisschen zwiegespalten gewesen, wenn ich einen Blick auf Israel oder wenn ich auf Israel gesehen habe, weil ich einerseits mit manchem, was so politisch geschieht, irgendwie nicht so einverstanden war. Andererseits ist Israel das Volk Gottes, das herausgerufene Volk. Und so war ich immer ein bisschen zwiegespalten. Und was aber ganz tief mich getroffen hatte oder angesprochen hatte, war, als gesagt wurde, wir fahren mit der Bibelschule nach Israel, um die Menschen dort zu segnen und ihnen einfach Gutes zu tun. Und das war damals so ganz tief in mein Herz gefallen. Ich habe gedacht, das eigentlich kann ich tun. Ich sollte nach Israel fahren, ich sollte für die Menschen, die ich dort sehe, beten und ich sollte ihnen einfach Liebe erweisen. Und das war eigentlich der Anfang und der Start für diesen Weg, den ich gegangen bin. Und jetzt ist ja diese Fahrt, war im Ende Oktober schon lange her und ich berichte euch. Und ich muss sagen, diese 14 Tage haben mich ganz stark beeindruckt und ich glaube auch ganz stark verändert und mir in vieler Weise eine wirklich ganz neue Sicht auch für Israel gegeben. Und wenn ich jetzt hier stehe, dann eigentlich, um das mit euch zu teilen. Ich möchte am Anfang einen kleinen geistlichen Impuls euch geben, aber dann möchte ich das teilen, was ich erlebt habe, was mich beeindruckt hat und vielleicht trifft das auch euch an einer Stelle in eurem Herzen. Wir haben gerade schon gehört, oder ich will noch mal sehen, ob es funktioniert. Wunderbar. Wir haben eben schon einen Text gehört aus dem Hesekiel, einen sehr ernsten, schwierigen Text, wie Ralf auch gerade gesagt hat. Und ich möchte noch ein Stückchen weiter fortfahren. Kapitel 37, dieses ganz bekannte Wort, ich lese es uns. Des Herrn Hand kam über mich und er führte mich hinaus im Geist des Herrn und stellte mich mitten auf ein weites Feld, das lag voller Totengebeine. Und er führte mich überall hindurch und siehe, es lagen sehr viele Gebeine über das Feld hin und siehe, sie waren ganz verdorrt. Und er sprach zu mir, du Menschenkind, meinst du wohl, dass diese Gebeine wieder lebendig werden? Und ich sprach, Herr mein Gott, du weißt es. Und er sprach zu mir, weissage über diese Gebeine und sprich zu ihnen. Ihr verdorrten Gebeine, hört des Herrn Wort. So spricht Gott der Herr zu diesen Gebeinen. Siehe, ich will Odem in euch bringen, dass ihr wieder lebendig werdet. Ich will euch Sehnen geben und lasse Fleisch über euch wachsen und überziehe euch mit Haut und will euch Odem geben, dass ihr wieder lebendig werdet und ihr sollt erfahren, dass ich der Herr bin. Und ich weissagte, wie mir befohlen war. Und siehe, da rauschte es, als ich weissagte, man könnte hier auch übersetzen oder viele übersetzen auch, es gab ein großes Getöse statt da rauschte es. Und siehe, es gab ein großes Getöse, als ich weissagte, und siehe, es regte sich, und die Gebeine rückten zusammen, Gebein zu Gebein. Und ich sah, und siehe, es wuchsen Sehnen und Fleisch darauf, und sie wurden mit Haut überzogen, es war aber noch kein Odem in ihnen. Und er sprach zu mir, weissage zum Odem, weissage du Menschenkind, und sprich zum Odem, so spricht Gott der Herr. Odem, komm herzu von den vier Winden und blase diese Getöteten an, dass sie wieder lebendig werden. Und ich weissagte, wie er mir befohlen hatte. Da kam der Odem in sie und sie wurden wieder lebendig und stellten sich auf ihre Füße ein überaus großes Heer. Und er sprach zu mir, du Menschenkind, diese Gebeine sind das ganze Haus Israel. Siehe, jetzt sprechen sie, unsere Gebeine sind verdorrt und unsere Hoffnung ist verloren und es ist aus mit uns. Darum weissage und sprich zu ihnen, so spricht Gott der Herr, siehe, ich will eure Gräber auftun und hole euch, mein Volk, aus euren Gräbern heraus und bringe euch in das Land Israel. Was war diesem Wort Gottes vorausgegangen? Wir haben das in dem Lesungstext vorhin gehört. Das Volk Israel ist verschleppt worden nach Babylon. Der erste Tempel ist zerstört worden. Und das war mehr als nur eine Vertreibung. Gott hatte dem Volk Israel zugesagt, seine Präsenz im Tempel zu haben. Da, wo der Tempel ist, da war auch Gott. Daran hatte das Volk geglaubt. Und jetzt war dieser Tempel zerstört. Und die Frage, die sich für die Verschleppten, nach Babylon Verschleppten, gestellt hat, war, ist dieser Gott, der eigentlich diesen Bund mit uns geschlossen hatte, der seine Nähe und seine Liebe, seine Treue uns so zugesagt hat, ist er uns untreu geworden? Das war die verzweifelte Frage dieser verschleppten Juden. Und wir haben gehört, wie Gott sich beschwert über dieses Volk, dass sein Wort nicht gehalten hat, Dinge getan hat, die eigentlich die Völker drumherum, die Nationen taten. Und dann hat er gesagt, und doch will ich mich wieder erbarmen, und zwar nicht wegen des Volkes, sondern um meines heiligen Namens willen. Es gibt auch andere Bibelstellen und andere Zusammenhänge, wo Gott aus Liebe sich neu dem Volk Israel zuwendet. Aber hier sagt er, um meines heiligen Namens willen, deswegen werde ich die Situation der Juden, der Israeliten verändern, zum Guten wenden. Was ist denn eigentlich das Besondere an dem Volk Israel? Israel ist das einzige Volk, das keine Geschichte ohne Gott hat. Also das Volk Israel gründet sich, weil Gott es anspricht und herausruft. Jede andere Nation hat eine andere Geschichte vorab. Jeder von uns, der sich bekehrt hat, hat eine Geschichte ohne Gott. Und das Volk Israel, und das ist das wirklich Besondere, hat keine Geschichte ohne Gott. Es ist hier eine ganz besondere feste Verbindung entstanden. Und deswegen sagt Gott, ich will meinen Namen vor allen Nationen heiligen. Und ich stelle meine Ehre vor den Augen aller Nationen wieder her. Und zwar, und das ist eben eigentlich die ganz überraschende Botschaft, ich stelle meine Ehre wieder her, nicht ohne euch, sondern an euch. An euch stelle ich meine Ehre, Israel, wieder her. Ich werde euch erneuern, und er führt das aus. Er wird zwei Dinge tun. Er wird das Volk zurückführen in sein Land und er wird es geistlich erneuern. Und dieser wunderbare Text, den wir hier gerade gehört und gelesen haben, den ihr noch seht, der drückt das auch noch einmal aus. Im Vers 7 dieses gewaltige Getöse. Das ist genau das, so empfinde ich es, was gerade so auf der Weltbühne geschieht, nämlich seitdem das Volk Israel sich tatsächlich wieder sammelt. Also nach der Staatsgründung, dieses, was da geschieht, die Sammlung und das Entstehen neuer Rechtsstrukturen, eines Bildungssystems, eines wirtschaftlichen Fortschritts, wird wirklich vom Weltgetöse umrahmt. Also ich glaube, mindestens einmal in der Woche lesen wir irgendetwas über Israel, was schwierig ist, was Getöse ist in der Zeitung. Und ich glaube, wir leben wirklich in dieser Zeit, wo Gott sein Volk überzieht mit Sehnen und mit Fleisch und wo er auch beginnt, diesem toten Körper und dem wiederhergestellten Körper seinen Odem einzublasen. Und das werden wir auch gleich so ein bisschen in dieser PowerPoint-Präsentation sehen und hören. Ich habe so verschiedene Stationen einfach herausgesucht, über die ich reden möchte. Und der erste Punkt oder das erste Thema ist Masada. Ihr seht hier ein Modell, das ich fotografiert habe, oben auf dieser Festung. Masada, einige von euch kennen sicher diese Geschichte, ist erbaut worden von Herodes, und zwar von dem Herodes, der den Kindermord zu Bethlehem begangen hat. Ein Herrscher, der mit den Römern zusammengearbeitet hat und deswegen verhasst war von seinem Volk und sich deswegen diese Art Festung gebaut hat, zu der er sich zurückziehen könnte. Er hat sie übrigens niemals bewohnt. Herodes war so unbeliebt, dass er, als er im Sterben lag, befohlen hat, dass man alle wichtigen Menschen der Regierung und der Wirtschaft ins Gefängnis werfen sollte und zu seinem Todeszeitpunkt umbringen sollte, weil er nicht wollte, dass Israel jubelt, wenn er stirbt, sondern Israel sollte weinen. Und seine Frau hat das dann verhindert, das ist nicht eingetreten. Also dieser Herodes hat Masada gebaut. Und wir wissen ja, dass 70 Jahre nach Christus Jerusalem zerstört wurde und die Juden dann letztlich völlig unterjocht wurden und sich ein kleiner Teil aber zurückgezogen hat, Zeloten, Eiferer, in diese Burg und sich da verschanzt haben. Also hier hat man, jetzt sind wir im Original, den Blick von oben. Was ihr seht, ist die Wüste. Masada steht völlig in der Wüste. Ganz hinten kann man noch das Tote Meer sehen. Es verschwimmt so mit dem Himmelsblau. Und hier sieht man Folgendes. Also diese Burg wurde belagert. 70 Zeloten haben sich da zurückgezogen. Und ihr könnt, jetzt probiere ich mal, ob ich das hier auch kann, hier eines der Lager sehen. Es gab 8 solche Lager um diese Burg und man ist davon ausgegangen, die Zeloten würden irgendwann nichts mehr zu essen und zu trinken haben und würden sich ergeben. Und nach 2,5 Jahren ist aber immer noch nichts passiert. Dann wurde der Hauptmann gewechselt und der nächste Hauptmann, der diese Truppen angeführt hat, hat dann einen Wall bauen lassen bis hoch zum Eingang dieser Burg und da sind dann die Römer auch hochgestürmt und haben mit dem Rammbock versucht, die Tür einzurammen. Und die Zeloten hatten das natürlich kommen sehen, hatten innen nochmal eine zweite Mauer gebaut. Und so war es, dass am Abend dann zwar die erste Tür geöffnet war, aber dann halt die Mauer zu sehen war. Und die Römer haben dann angezündet, diese Mauer. Es gab ein großes Feuer und am Anfang sah es so aus, dass der Wind hatte sich so gedreht, dass um ein Haar die ganze römische Legion verbrannt wäre. Und dann drehte sich der Wind und die Mauer ist abgebrannt. Und die Zeloten, die drin waren, haben sich überlegt, wir wollen uns nicht von den Römern überwältigen lassen. Wir wollen einen Freitod wählen. Und so haben sie nach einer flammenden Rede ihres Anführers beschlossen, ihre Kinder und ihre Frauen zu töten. Und es sind zum Schluss 6 Männer übergeblieben, die sich dann gegenseitig getötet haben. Und als die Römer am nächsten Tag dann die Burg gestürmt haben, Masada gestürmt haben, haben sie nur diese Leichen vorgefunden. Vieles ist verbrannt, von den Zeloten selbst verbrannt. Was sie offen gelassen hatten, waren die vielen Lagerräume, sodass die Römer sehen konnten, sie hätten noch lange, lange sich da versorgen können. Warum erzähle ich euch das? Es ist ja lange her. Es sind dieses Masada ist ein Symbol, ist etwas ganz Wichtiges für die Menschen in Israel. Es gab einen Gebetsraum auch oben in der Burg. Man hat unter diesem Gebetsraum eine alte Tora-Rolle gefunden. Also die Tora-Rollen, die dürfen nicht irgendwie, wenn sie nicht mehr benutzt werden, einfach weggeschmissen werden. Die sind ja heilig für die Juden und sie werden entweder richtig begraben wie Menschen oder man gräbt sie auch unter die Synagoge und so war das hier. Und die Rolle, die gefunden wurde, auf der stand genau dieser Text vom Totenfeld, den ich euch eben gelesen habe. Und das war für die Juden, für die gläubigen Juden, aber auch für die anderen, wie ein Zeugnis, wie ein Symbol, wie eine Bestätigung Gottes, ihr seid das auserwählte Volk und ihr gehört hierher und ihr werdet leben. Und so vereidigt man die Rekruten jedes Jahr dort oben auf Masada. Und es gibt dieses Wort, das gesagt wird in Israel, nie wieder ein zweites Masada. Und die Bereitschaft, sich zu verteidigen und sich nicht selber umzubringen, die ist eben sehr groß. Da kommen wir auch noch mal drauf. Sehen uns noch ein paar Bilder dazu an. Also dieser Wall, der sah ja eben so ein bisschen zahm aus. Wenn ihr jetzt noch mal von hier runter guckt, von Masada, dann seht ihr, welche Höhe auch überwunden wurde. Ja, was bei uns nicht geht, hier noch mal so ein Rekrut vor der Klagemauer. Religion und Kampf, das steht bei den Juden ganz eng zusammen. Ein zweites Schlaglicht, das habe ich ja schon mal so ein bisschen erzählt und auch einzeln, denn jetzt erzähle ich es nochmal von vorne. Wir sind 3 Tage durch die Wüste gefahren und haben wirklich nur Wüste gesehen. Sage ich gleich nochmal ein bisschen was dazu. Und wir haben dann einmal übernachtet im Beduinencamp. Und zwar haben wir geschlafen in diesem großen Zelt, was ihr da gerade sehen könnt. Und das wirklich auch beeindruckende Schöne, ich will euch ja auch mal was Schönes erzählen. Wir sind dann, als wir angekommen sind, auf diesen Dromedaren durch die Wüste geritten, in den Sonnenuntergang hinein. Das war unbeschreiblich schön, die untergehende Sonne in der Wüste und das Reiten auf diesen Tieren, die sich so ganz anders bewegen als Pferde. Ja. Könnt ihr das sehen? Ja. Also, das ist jetzt dieses Zelt von innen. Da haben wir zu 52 drin geschlafen. Das hat mich persönlich jetzt nicht so erfreut. Für viele war das ein Event. Und wir waren nicht alleine. Wir waren nicht die einzige Gruppe in diesem Beduinencamp. Es waren noch 2 Gruppen Jugendlicher oder Teenies da, so ungefähr um 15 Jahre alt. Und die eine Gruppe, die wohnte sozusagen in einem Extrazelt und hat da Disco gemacht bis tief in die Nacht. Das war richtig laut und außer uns hat es ja auch keinen gestört. Wir waren ja mitten in der Wüste. Und eine andere Gruppe, die hatte sich so vor den Waschräumen, da war auch noch viel Platz draußen, versammelt und die sangen israelische Volkslieder und die tanzten und waren völlig aufgekratzt und aufgedreht. Und ich hatte mir das so ein bisschen angeguckt mit vielen anderen von uns. Und dann haben wir gedacht, naja gut, das sind junge Menschen in der Pubertät, da ist schon mal was los. Und dann sind sie auf uns zugekommen und haben uns aufgefordert, mitzutanzen. Und haben dann so, gib mir 5, abgeklatscht und haben zu uns gesagt, Love Israel. Und da war mir noch gar nicht klar. Ich dachte, okay, das ist jetzt irgendwie so eine Form, was dahinter stand. Und ich bin dann relativ schnell in dieses Zelt gegangen, das ihr hier gerade so erkennen könnt. Und ein Teil von uns ist noch draußen geblieben und hat mit diesen jungen Leuten getanzt. Und diese jungen Leute haben dann denen, die draußen waren, was ich eben nicht gehört hatte und nicht mitgekriegt hatte, erzählt. Sie kamen aus Ashdod, also nördlich des Gazastreifens, und sie hatten Unterricht ganz normal in ihrer Schule und dann gab es Alarm und sie hatten erzählt, das ist überhaupt nichts Ungewöhnliches. Also kurz nachdem ich wieder da war, gab es ja dann auch nochmal diese vielen Raketenanschläge mit dem Rückschlag auch 3 Tage lang der Israelis. Und damit leben die eigentlich. Und dann sind sie in ihren Bunker gegangen, da hat man immer 16 Sekunden Zeit, da anzukommen. So früh kann der Alarm sein oder auch so spät. Und dann ist nichts passiert, dann sind sie wieder rausgekommen. Und als sie wieder in der Schule waren, gab es den 2. Alarm und diesmal waren sie nicht schnell genug. Und es sind halt Raketen auf die Schule abgefeuert worden, die Schule ist zerstört worden und man hat dann die Kinder zum Teil nach Hause in ihre Familien gegeben, die Jüngeren, und die Älteren hat man da in dieses Beduinenzelt oder in dieses Camp gebracht, mit dem Ziel einfach, so dass sie sich ausagieren können und irgendwie Abstand gewinnen, irgendwie was Schönes nochmal erleben. Und das hatte ich halt nicht gehört, diese Vorgeschichte. Und ich lag in meinem Zelt und bin dann nachts gegen 2 aufgewacht. Und was ich gehört habe, waren Raketeneinschläge, so wie ich es nur aus der Tagesschau kenne. Wir kennen ja diese Geräusche gar nicht. Wir leben in einer ganz anderen, sicheren Welt hier. Und man hat es nicht nur gehört, wir lagen da ja auf dem Boden, wie ihr sehen könnt. Also man hat auch gespürt, wie die Erde vibriert hat. Und wenn man gar keine Ahnung hat von all diesen Dingen, kann man auch überhaupt nicht einschätzen, wie nah ist das eigentlich, was da gerade passiert. Ist es gefährlich, dass du hier liegst? Müsstest du irgendwie, ja, was macht man denn dann in der Wüste? Und es gab über 20 dieser Einschläge und irgendwie hat sich keiner von uns, es war ja stockdunkel in dem Zelt, wir waren ja zu vielen, niemand hat irgendwas gesagt, irgendwie jeder hat sich so seine Gedanken gemacht. Und am nächsten Morgen hatten wir dann die Hintergründe natürlich, oder ich habe sie dann gehört, es war, was ich in der Nacht gehört habe, waren die Vergeltungsschläge der Israelis gewesen, die auch schon den ganzen Tag mit Tieffliegern über die Wüste geflogen waren. Da habe ich gedacht, das sind militärische Übungen, weil das Militär halt auch in der Wüste übt. Und was mir dann nochmal so nachgegangen ist, ist dieses Love Israel, dieser Teenies, als sie zu uns Kontakt aufgenommen haben. Und das ist wirklich eine große Sehnsucht, die mir immer wieder begegnet ist, dieser Wunsch, man möge Israel doch lieben, weil sie so viel Ablehnung, so viel Gegenwind erfahren. Und das hat mich nachträglich nochmal sehr beeindruckt. Hier kann man eine dieser Raketen sehen, die haben wir dann später an einem ganz anderen Ort, in einem Garten gefunden. Das sind oft selbstgemachte Raketen, das kann man hier gut sehen, die sind selber zusammengebaut, das sind die weniger gefährlichen. Aber wir wissen ja, dass inzwischen auch aus den arabischen Ländern Raketen, also auch richtige professionelle Raketen abgeschossen werden. So, dann nochmal die Wüste. Ich wollte euch einfach mal ein paar Bilder zeigen. Wüste, 3 Tage durch die Wüste fahren, ist es nicht völlig langweilig. Aber ich habe die Wüste erlebt in ganz vielen unterschiedlichen Schattierungen, in verschiedenen Farben. Und was euch vielleicht wundert, was ihr hier seht, es ist eigentlich keine Sandwüste. Wir verbinden Wüste ja immer mit Sand. Es ist eine Geröll- und Steinwüste. Und ihr könnt euch ja mal so vorstellen, wie es ist, wenn man 40 Jahre lang durch diese Geröll- und Steinwüste unterwegs ist. So, ich hoffe, er gibt die Batterie nicht auf. Da macht es. Es gibt auch Tiere in der Wüste, Steinböcke zum Beispiel. 60% Israels besteht aus Wüste und 10% der Einwohner leben in dieser Wüste. Das heißt, es bleibt ein relativ enger Bereich am Meer entlang übrig, den man gut besiedeln kann. Ben Gurion hat als erster Staatspräsident es dann so gehandhabt, dass er teilweise russische Immigranten, die aus Russland kamen, irgendwie in Empfang genommen hat und hat sie dann mit Bussen zu ihrem Endziel gebracht, da wo sie dann schließlich lagern sollten und leben sollten. Und er hat sie dann in die Wüste verfrachtet. Und da gibt es diese skurrilen Bilder. Ich zeige euch nachher noch mal eins. Man fährt durch Wüste und plötzlich steht da eine Stadt. Und da ist es auch grün, mit hohen Häusern, mit Verkehr, mit allem. Urbar gemacht, wirklich von diesen ersten Siedlern, die da sozusagen, ja, ohne dass sie es wollten, da abgeladen worden sind. Er hat sich da nicht nur Freunde gemacht damit. Also hier kann man auch so ein paar Büsche sehen. Während der Regenzeit wird es hier auch grün. Und es gibt eben auch Teile in der Wüste, die urbar gemacht werden. Da gibt es dann Plantagen, wie hier auch. Und mitten in der Wüste liegt auch das Tote Meer. Es ist der tiefste Punkt der Erde. Ich möchte euch ein bisschen was so von den Anfängen in Israel erzählen, weil es ja auch das ist, was geprägt hat, also was die Menschen auch da noch prägt. Was ihr hier seht, ist das Grab von Ben Gurion. Da habe ich ja gerade schon gesagt, er war der erste Staatspräsident. Er hat die zionistische Jugendbewegung mitgegründet, bevor er nach Israel kam und sich dafür eingesetzt, dass Hebräisch gelernt wurde. Und das ist auch nochmal so ein ganz wichtiger Punkt. Also die Juden kamen ja aus ganz vielen unterschiedlichen Ländern mit ganz unterschiedlichen Sprachen. Und die Idee, dass Hebräisch für alle als Sprache einzuführen und auch teilweise vorher schon zu lernen, war so ein ganz wichtiger Punkt, um dieses Volk zusammenzuführen und sammeln zu können, um überhaupt möglich zu machen, dass man miteinander lebt. Das hatte ich mir vorher gar nicht so, war mir gar nicht so präsent. Am 14.05. ist ja der Staat Israel ausgerufen worden. Und vorher, die ersten Siedler, die kamen ja auch schon nach Palästina damals. Das waren Menschen mit einer Idee und mit einem Traum. Die sind in das Land gekommen mit nichts. Die haben Zelte aufgebaut mitten in der Wüste und haben gesagt, dieses Land machen wir urbar. Und die haben den Boden entsalzen, die haben diese Bewässerungssysteme erfunden und haben wirklich ihr Leben mit ganz viel Kraft dafür gegeben, dass dieses Land entstehen konnte. Und interessant ist, dass Ben-Gurion 93, also es entstand dann diese Kibbutz-Bewegung, das wisst ihr, da erzähle ich nachher noch mal ein bisschen was dazu. Und Ben-Gurion ist dann in einen Kibbutz gezogen während seiner Amtszeit und das war das Haus, in dem er gelebt hat. Also man kann sagen, eine Hütte im Kibbutz, da hat er Adenauer empfangen und all die anderen wichtigen Menschen. Die Küche hat man für ihn extra ein bisschen größer gemacht, weil er viele Gäste hatte. Normalerweise ist es noch ein bisschen kleiner im Kibbutz, aber ihr seht, wie schlicht und auf welcher Geist am Anfang dahinter stand, zu sagen, also ich teile das Leben mit all den anderen und ich will nicht mehr. Das ist einer, wir haben zweimal in einem Kibbutz mehrere Tage übernachtet, das ist jetzt einer dieser Kibbutzim. Und zwar unterhalb der Golanhöhen. Und ihr seht schon hier den Stacheldraht. Diese Kibbutzim sind dann sehr geschützt. Es gibt einen einzigen Eingang, wo ein Soldat auch sitzt. Da kann man nicht einfach so rein, da muss man sich ausweisen. Und was ihr jetzt seht, nachdem ihr die viele Wüste gesehen habt, also so ging es mir jedenfalls, war so, dass ich dachte, wie wunderschön, welche wunderbare Fauna. Ein blühendes Israel mit Pflanzen, die ich noch nie gesehen habe, wie dieser Baum, der so quasi Stacheln hat, unten am Stamm und oberhalb diese wunderschönen Blüten. Orte in Israel, die wie das Paradies erscheinen, wo Kolibris fliegen, ganz wunderschön. Dieser Kibbutz, den ich euch jetzt hier zeige, das wollte ich euch auch nochmal zeigen, damit ihr mir auch glaubt, dass ich da gewesen bin. Dieser Kibbutz hat sich spezialisiert unter anderem auf Tourismus. Da gibt's also diese Häuser, in denen man leben kann. Hat sich spezialisiert auf Landwirtschaft, wie alle. Das war der Anfang eigentlich dieser Kibbutz-Bewegung. Also es gab in diesem Kibbutz zum Beispiel Bananenplantagen. Und dieser Kibbutz hatte auch eine gut gehende Firma. Das fand ich ganz interessant. Das wusste ich gar nicht, dass man also auch in dieser Weise arbeiten kann. Und die Kibbutzim funktionieren eigentlich nach einem sozialistischen System. Oder man könnte auch sagen, so wie die Urchristen sich das mal gedacht haben, als sie sich in den ersten Gemeinden trafen. Es ist so, dass jeder unterschiedliche Arbeit macht. Es gibt auch Ärzte, Lehrer, die nicht im Kibbutz arbeiten, sondern außerhalb. Und egal, was jetzt jemand arbeitet oder wie viel er arbeitet oder wie intensiv er arbeitet, jeder bringt sein Geld in eine gemeinsame Kasse und jeder bekommt aus dieser gemeinsamen Kasse das, was er braucht, um leben zu können. Das Besondere an diesem Kibbutz war diese große Fabrik, die immer weiter gewachsen ist und auch ins Ausland exportiert hat. Da hatte dieser Kibbutz dann Aktien, was ja mit dem sozialistischen Gedanken überhaupt gar nicht mehr irgendwie in Übereinstimmung ist. Aber die Aktien gehörten allen. Also da sind sie sich dann treu geblieben. Nicht mehr, also die Versorgung der Menschen im Kibbutz wird auch gewährleistet. Es gibt Kindergärten, es gibt Pflegeheime, Altentagesstätten. Man isst gemeinsam, es wird gekocht, es wird die Wäsche gemacht. Ich bin auf dem Hinflug, habe ich gesessen, neben einer alten Dame, mit der ich ins Gespräch gekommen bin, mit einer, war bestimmt 90, aus Israel. Und die schwärmte von ihrer Kibbutz-Zeit und sagte, es war so toll, dann ist man mittags, war das Essen fertig, dann konnte man essen und die Kinder wurden versorgt, da musste man sich nicht kümmern. Ja. Dafür war es dann auch nicht jetzt so prachtvoll, sage ich mal. Hier links ist der Speiseraum, in dem auch wir dann gegessen haben. Rechts, das fand ich ganz witzig, das sind so Kindersitze, die kann man sich da aushängen und dann mitnehmen und irgendwie am Tisch festmachen. Nächstes Thema, Yad Vashem. Das war für mich am eindrücklichsten und schwierigsten auf dieser ganzen Reise. Yad Vashem ist ja ein Museum, das sich mit dem Holocaust auseinandersetzt und das versucht auszustellen und der Welt zugänglich zu machen. Und erst vor ganz kurzer Zeit sind jetzt so die Räumlichkeiten auch wirklich fertig geworden und da steckt so viel Symbolik drin und das hat man auch so erlebt, als man da durchgegangen ist, dass ich dachte, ich will euch das mal so ein bisschen auch zeigen und erzählen. Also hier ist man in einem Art Hauptgang, wie ein Dreieck gebaut und ganz oft sind es nur Betonwände bis oben hin, es ist also relativ dunkel und dann gibt's immer mal wieder diese hellen Abschnitte, wo es oben offen ist und ich weiß nicht, ob ihr das gut sehen könnt. Hier so links und rechts gibt's immer Türen und von diesen Türen aus ist man in diese Ausstellungsräume gegangen. Die waren völlig finster, also da gab's keine Fenster mehr und man konnte endlos lange da laufen. Wir haben nur einen ganz kleinen Teil gesehen, also wir waren 2 bis 3 Stunden da und wir haben von diesem Hauptausstellungsraum nur ganz wenig gesehen und von vielen anderen gar nichts. Die Idee, die dahinter steht, ist so, wie es hier gebaut ist. Zum einen hat Hitler auch gedacht, was ich nicht wusste. Ich bin immer davon ausgegangen, diese Vergasung der Juden war Hitlers erster Plan. Und da in Yad Vashem, die ja gut recherchiert haben, die sagen, so war das nicht. Schon sollten die Juden ja verschwinden. Aber dass es diese Massenvernichtung so geben würde, hat sich erst sozusagen ergeben im Laufe der Regierungszeit Hitlers. Und deswegen hat man hier auch nichts Gradliniges gemacht, sondern man muss immer links und rechts in diese Ausstellungsräume gehen, genauso ungerade, wie eben auch der Weg des Holocausts gewesen ist. Und diese Lichteinfälle von oben sollen einen einfach immer nochmal so zurückholen in die Gegenwart, deutlich machen, heute ist es anders. Also hier fällt das Licht ein. Und es gab, davor hatte ich eigentlich Angst, ich dachte, ich möchte keine Berge mit Zahngold sehen oder mit Uhren oder irgendwas von all den Juden zusammengehäuft, da gibt es ja diese entsprechenden Fotos auch. Es war so, wir sind von einer deutschsprachigen, völlig gut akzentfrei sprechenden Frau durchgeführt worden. Es gab nie den Hauch einer Emotionalisierung. Es ist alles sehr sachlich erzählt worden und wir sind ja als deutsche Reisegruppe dahin gekommen. Es gab auch nie irgendwie den Versuch, irgendwas Anklagendes zu sagen, also auch nicht in Zwischentönen. Es war eine ganz sachliche, wirklich gute Führung. Und was wir gesehen haben, sind ganz viele Einzelschicksale. Also manchmal lagen 3 Bilder einfach nur da, die man gefunden hat bei einem vergasten Juden, wo man versucht hat, noch ein bisschen zu recherchieren aus seinem Leben. Und was mich persönlich wirklich getroffen hat, es gab in ganz Israel, habe ich keine deutsche Sprache irgendwo gesehen. Alles, was aushängt an Schildern, ist in Hebräisch und auf Englisch. Und als ich in den ersten Ausstellungsraum gekommen sind, habe ich gesehen, diese ganzen Nazi-Plakate in deutscher Sprache, das erschlägt einen. Der Gedanke, ist denn das Einzige, was sie von uns hier in Deutsch haben, diese Plakate hier, fand ich ganz schrecklich. Ich habe während der gesamten Ausstellung eigentlich geweint und nicht alleine. Also es war schon sehr eindrücklich. Und ich will mal nur einfach so einen kleinen Ausschnitt. Es gab eine Vitrine, da waren diese Häftlingskleider ausgestellt. Und das waren ja diese blau-weiß gestreiften Häftlingskleider mit dem Ziel, dass die Juden jegliche Individualität auch verlieren sollen. Sie sollten sich ja eigentlich wie Tiere fühlen und sind ja auch so behandelt worden. Und da gab es einen Häftlingsanzug, der hatte oben im Revers eine kleine rote Perle. Und die Dame, die uns rumgeführt hat, hat gesagt, das ist der Häftlingsanzug eines 16-jährigen Mädchens, die den Holocaust auch überlebt hat und es dann anschließend auch erzählt hat. Und sie sagt, sie hat diese rote Perle irgendwo gefunden und hat sie hier angebracht, um so ein Stück Persönlichkeit wahren zu können in diesem ganzen Grauenvollen. Und in dieser selben Vitrine waren unten so Blechnäpfe. Jeder Gefangene bekam einen solchen Napf und in diesen Napf bekam man Suppe. Was anderes gab es eigentlich nicht. Und wer keinen Napf hatte, hatte keine Chance zu überleben. Ohne Napf keine Suppe. Und es war so geplant und auch durchgeführt, dass man nicht jedem einen Napf gegeben hat, sondern man wollte, dass die Juden sich gegenseitig bestehlen und dass schlechte Stimmung aufkommt. Und so war es dann auch. Jeder hat versucht, an so einen Napf zu kommen. Und wenn er selber überlebt hat, weil er einen solchen Napf irgendwo gestohlen hat, dann wusste er, dass ein anderer sterben wird, weil er den Napf genommen hat. Und es waren viele solche Geschichten. Es hat mich wirklich alles sehr tief beeindruckt. Hier sieht man nochmal diesen Gang von außen. Und ganz zum Schluss plötzlich wurde es hell und dann nochmal Beton. Und dann stand man auf dieser Plattform und hat hinausgesehen in ein grünes, weites Land. Und man war wie befreit und dachte, du bist angekommen. Also es ist hier wieder schön. Und das ist auch genau das, was diese Architektur bewirkt hat, dass man dann steht zum Schluss und weiß, das ist Vergangenheit, das ist vorbei. Und etwas Neues ist angebrochen, auch für Israel und für jeden, der durch dieses Haus gegangen ist. Es gab dann noch viele Außengebäude. Es gab den Hain der Gerechten. Yad Vashem hat recherchiert und hat geguckt, wo waren denn Menschen, die den Juden auch geholfen haben. Und dann gibt es für jeden dieser Menschen einen Baum, der gepflanzt wurde mit einer kleinen Tafel drunter, wem der Baum gehört. Und so ist ein ganzer Hain entstanden. Dazu, also ein Baum hat zum Beispiel Corrie ten Boom oder Schindler von Schindlers Liste hatte einen Baum. Und ich weiß nicht, wer jetzt letzte Woche in der Zeitung gelesen hat von dieser Außenstation des KZs in Goslar, wo ein Mann gegen alle Befehle Menschen geholfen hat und der dann erschossen wurde. Auch der hat einen Baum in diesem Hain der Gerechten. Und dann kann man hier, wenn man guckt, das ist ja wie eine Höhle hier reingehen. Das ist das Haus der Kinder und man geht da hinein. Das fand ich fast das Schlimmste, wie in ein Grab. Es ist erstmal völlig dunkel. Und man kommt in so einen Kupplungssaal. Oben gibt's Lichter, die sehen aus wie Sterne und es ist aber relativ dunkel. Und abgehängt von dieser Kuppel sind viele riesengroße Kinderfotos und dazwischen so Tafeln aus Glas, was dann bewirkt, dass sich alles so ein bisschen verspiegelt. Es ist also eine besondere Atmosphäre. Und es werden, wenn man da drin steht, man steht dann ja zum Schluss an so einer Art Balustrade und guckt auf diese Kinderbilder. Und es werden Namen gelesen. Es werden die Namen gelesen der Kinder, die umgekommen sind in den Konzentrationslagern. Und zwar immer der Name und der Ort, woher die Kinder kommen. Immer im Abstand vielleicht von 2 Sekunden, bis der nächste Name genannt wird. Und die Namen, die ich gehört habe, als ich da war, die werden erst in 3 Jahren wieder genannt werden. Das heißt, es sind so viele Kinder umgekommen, dass es 3 Jahre lang ununterbrochenes Reden dieser Kindernamen dauert, bis alle Namen ausgesprochen sind. Also das sind Eindrücke, das kann man gar nicht vermitteln. Das hat mich wirklich sehr, sehr tief geprägt. Als wir rausgekommen sind, ich will euch mal helfen, ins Leben zurückzukommen, das hat mir auch geholfen, da standen diese Rekruten da. Und ich weiß immer nicht so richtig, darf man sie dann fotografieren oder nicht. Aber als ich sie dann fotografiert habe, das seht ihr schon, dann haben sie rumgefeixt. Und es gab dann eine weibliche Vorgesetzte, die wirklich alle Hände voll zu tun hatte, die da wieder ein bisschen auf Spur zu bringen. Also das gehört zum Pflichtprogramm, dass die auch nach Yad Vashem fahren und sich das angucken. So die obligatorische Wasserflasche. Bet Abraham. Das ist jetzt so ein Gegenentwurf zu Yad Vashem. Bet Abraham, ein Haus mit Garten, am Rande Jerusalems. Dieses Haus gehört den Marienschwestern, sind einigen von euch vielleicht bekannt. Die kommen aus Darmstadt und die haben dieses Haus dort eingerichtet für Opfer des Holocaust. Wir können da eine Zeit lang wohnen, so wie Ferien machen. Und geleitet wird dieses Haus von zwei Schwestern, dieser älteren Schwester und einer etwas jüngeren. Und was mich hier beeindruckt hat, war jetzt nicht nur die Arbeit, die ist auch beeindruckend, aber was mich beeindruckt hat, war die Liebe, die diese Schwestern ausgestrahlt haben. Eine Liebe und eine Demut, wie ich es, glaube ich, noch nie vorher so erlebt habe, auch bei Christen nicht. Und diese Schwester hat aus ihrem Leben erzählt, sie war ein Kind, als Hitler an die Macht gekommen ist. Und sie sagt, schon als Kind hatte sie ja gesehen, dass plötzlich in der Klasse Kinder fehlten. Und sie sagt, als alles vorbei war, ich hatte so ein wirklich schlechtes Gewissen. Ich habe gedacht, ich hätte es doch wissen müssen. Ich habe es doch gesehen, dass die Kinder verschwunden sind. Wir hätten doch etwas machen müssen. Und dieser ganze Orden, dieser Marienschwester, ist eine evangelische Kommunität, die haben sehr stark Buße getan darüber. Es gab eine ganz starke Bußbewegung bei den Marienschwestern. Und daraus resultiert eben diese Arbeit. Das ist die zweite Schwester, die hört zu. Und sie laden in dieses Haus diese Holocaust-geschädigten Menschen ein. Und sie sagen, wir missionieren nicht. Das war so die große Frage der Juden. Die wollten erst nicht kommen, weil sie gedacht haben, wir werden hier missioniert. Sie sagt, wir tun ihnen einfach Gutes. Wir hören ganz viel zu und wir sind mit ihnen. Und es ist wie so eine Gegenbewegung zu dem, was sie vorher erlebt haben. Und interessant ist, was mir auch überhaupt nicht klar war, dass diese Holocaust-Opfer auch in Israel eigentlich keine Lobby haben. Da hat sich am Anfang, in den letzten Jahren ist es ein bisschen besser, am Anfang kein Mensch drum gekümmert, weil dieser Pioniergeist, deswegen habe ich es euch auch erzählt, ein ganz anderer war. Die Menschen, die da gekommen sind, das waren starke, junge Menschen, das waren Menschen, die waren bereit zu kämpfen. Und sie haben diese Holocaust-Überlebenden als Opfer gesehen, als solche, die alles irgendwie mit sich haben geschehen lassen und sie auch in der Weise eher verachtet. Also diese jetzt ja alten Menschen hatten wenig Möglichkeit, wirklich das aufzuarbeiten oder eine Zuwendung zu erfahren. Und deswegen ist diese Arbeit hier auch so wichtig. Unser erster Gottesdienst am Schabbat, also Shalom ist ja der Friedensgruß, Hallo. Und am Schabbat sagt man Schabbat Shalom, wenn man jemanden trifft. Dieses ist die Pnil-Gemeinde, messianische Christen, eine Gemeinde, die wächst, eine Gemeinde, in der Wunder geschehen, eine Gemeinde, die sich zurüsten lässt. Dieser Gottesdienst, den ich erlebt habe, war ein besonderer Gottesdienst, nämlich mit christlichen Arabern zusammen. Und der hat 4 Stunden gedauert. Also ich bin gleich zu lang, ich weiß das. Wenn ihr nicht mehr könnt, müsst ihr sagen, hör auf. Aber es ist weit entfernt von den 4 Stunden. Wir sind nach 4 Stunden gegangen. Die waren immer noch nicht fertig. Eine Stunde lang hat eine Predigt gedauert. Und das hat mich schon auch ein bisschen ratlos vielleicht zurückgelassen. Die messianischen Juden gehen sehr stark davon aus, dass wir in der Endzeit leben, dass unsere Zeit hier demnächst abläuft. Sie sagen, der Iran hat die Atombombe. Sie sagen, das, was wir arabischen Frühling nennen, ist eine Verschiebung oder eine Unsicherheit in den Gewichten im Nahen Osten. Ich habe eine Gemeinde die dann auch in den Gebeten anschließend Buße getan hat, die sich reinigen lässt, die sich erneuern lässt, die sich einstellt, wirklich auf das Ende. Und ich habe mich gefragt, entweder die übertreiben es hier jetzt gerade völlig, oder wir sind völlig blauäugig hier in unserem scheinbar sicheren Deutschland. Ich weiß es nicht. Wir haben dann 3 Stunden gebetet. Also was ihr seht, es sind so Gebetsgruppen, wurde von vorne dann das Thema gesagt und dann wurde gebetet. Und ich kann wirklich lange beten, aber nach den 3 Stunden, weil es auch so immer wesentliche Sachen waren, war ich wirklich fix und fertig. Das ist hier ein bisschen verschwommen. Das ist bei Megiddo. Was man hier sieht, ist die einzige große Ebene, die Israel hat. Und viele, viele im Alten Testament beschriebene Schlachten finden genau dort statt oder fanden dort statt. Und die Juden gehen davon aus, dass diese letzte oder die messianischen Juden, dass diese letzte große Schlacht auch dort sein wird. Und zum Thema Einheit der Christen, das fand ich hier auch besonders, das ist der Jordan, den ihr hier seht. Und vorne, wo die Leute stehen, das ist Israel und auf der anderen Seite des Jordans, das ist Jordanien. Und hier konnte man bis vor einem Jahr gar nicht ranfahren, das war militärisches Sperrgebiet. Im Moment ist aber so das Verhältnis zu Jordanien so gut, dass man bis an den Jordan fahren darf. Und was mich jetzt hier beeindruckt, ist Folgendes. Es ist sehr wahrscheinlich die Stelle, wo Jesus sich hat taufen lassen. Da gibt's ja mehrere Stellen, wo gesagt wird, das ist die Stelle. Aber dies ist vielleicht die Stelle. Und man kann sehen, man kann von hier vorne so runterlaufen und dann gibt's ja so ein Geländer und viele lassen sich da auch taufen von den messianischen Christen oder auch viele Touristen kommen dann her extra dafür. Und was ich aber so toll fand, ist auf der anderen Seite, da ist ja Jordanien, da seht ihr dasselbe nochmal. Und ich dachte, ist das nicht großartig? Von beiden Seiten steigen hier also messianische Christen und arabische Christen sich quasi gegenüber in den Jordan, um sich taufen zu lassen. Das hat mich schon auch bewegt. Natürlich gibt's auch palästinensische Christen. Wir sind jetzt in Bet Jala, das ist kurz vor Bethlehem. Da gibt's ein Ehepaar. Das sind Johnny und Marlene Schawan. So, die sind ausgesandt von Deutschland. Die machen da eine Arbeit unter Palästinensern, hauptsächlich eine Kinder- und Jugendarbeit. Und dazu möchte ich euch nur eine kleine Geschichte auch noch erzählen, weil das fand ich eben auch bewegend. Wir haben sie besucht und sie erzählten aus ihrer Arbeit und sie sagten, es gab dann, oder es gibt ja diese Steine schmeißenden Jugendlichen im Palästinensergebiet, Jugendliche, die eigentlich keine Perspektive haben, und die sich eben entsprechend auch verhalten. Und sie haben so einen evangelikalen oder evangelistischen Abend gehabt und da ist eine Gruppe von diesen Jugendlichen reingekommen mit dem Ziel, mal so richtig alles aufzumischen und kaputt zu hauen und es den Christen mal so zu zeigen. Und der Johnny Schawan sagt, er hat an dem Abend einen Evangelisten aus Ägypten da gehabt und es gibt im Fernsehen in Israel so eine Sendung, so eine Sitcom, irgendwas Lustiges, wo jemand mit so einem ägyptischen Akzent hauptagiert. Und die sind halt da reingekommen und hören diesen Ägypter und haben auch diese Fernsehsendung so im Kopf und fanden das erstmal so lustig, weil er ja diesen selben Dialekt wie diese lustige Sendung hatte, dass sie erstmal sitzen geblieben sind. Und dann sind sie sitzen geblieben und dann haben sie zugehört und dann haben sie sich bekehrt. Und das sind eben Dinge, die auch unter den arabischen Christen passiert. Das ist jetzt so ein Blick in den Ort. Diese hohen Häuser haben oben alle so Wasserauffangbehälter und dieses kaputte Auto mit den drei Männern, das fanden viele auch lustig. Da habe ich es auch fotografiert. So, dann noch mal ganz kurz, wenn ihr noch könnt, zu den Lagern in den Palästinensergebieten. Das wird ja immer noch wieder gesagt, da sind die Flüchtlinge, die leben in den Lagern und es geht ihnen ganz schlecht. Links seht ihr jetzt so ein Lager. Das sind nämlich keine Wellblechhütten, sondern das sind ganz normale zweistöckige Häuser. Da hat man sich eingerichtet, da wird ganz normal gelebt, wie in jeder anderen Stadt auch. Der Vorteil ist, dass von der UNO Mehl und Öl und Geld fließt, weil sie ja immer noch im Lager sind. Und es ist eben auch etwas, was man der Welt auch sagen kann. Also hier immer noch diese Palästinenserlager und sie warten darauf, zurück nach Israel zu kommen. Rechts diese ganz umstrittene Mauer, die Israel gebaut hat, um Palästinenser und Juden zu trennen. Das ist nicht schön, das sagen die Israelis auch. Aber seitdem die Mauer steht, gibt es eben erheblich weniger Selbstmordattentate in Israel. Es ist eben wirklich ein großer Schutzort. Ja, dann nochmal schnell Jerusalem. Was ihr hier vorne seht, sind ganz viele Gräber. Seht ihr das? So Sarkophage. Jeder orthodoxe Jude möchte da begraben sein und bei der Auferstehung den direkten Blick auf den Tempel haben. Jetzt sehen wir von Weitem die Klagemauer, sage ich gleich noch mal was dazu. Das ist Gethsemane, der Ölberg. Verwegene sagen, diese Bäume sind noch aus Jesu Zeiten. Die Bäume sind sicher sehr alt, aber so alt nicht. Und das ist auch, das ist im israelischen Viertel in Jerusalem. Da gibt es ja das israelische, das muslimische und christliche Viertel, einfach feiern. So, und jetzt weiß ich nicht, ob ihr noch Lust habt, aber es wird zurzeit ganz viel ausgegraben. Schon halb. Gut, dann lasse ich das mal weg. Wenn ihr vom jüdischen Viertel in ein anderes wechselt, dann gibt's ja wie am Flugzeug solche Detektoren. So, nochmal ganz schnell die Klagemauer. Da könnt ihr in der Mitte auf dem linken Bild sehen, ein Zaun, rechts für Frauen, links für Männer. Die Frauen haben den geringeren Anteil, die Männer haben ein bisschen mehr Platz. Das ist jetzt am Schabbat, da seht ihr auch die vielen orthodoxen Juden. Ja, ich mach's jetzt mal einfach durch. Ganz zum Schluss, das ist jetzt wirklich der letzte Gedanke, Siedlungspolitik. Das ist jetzt nochmal ein Gottesdienst mit messianischen Christen in einer sogenannten Siedlung, die könnt ihr hier sehen, die gebaut wurde, ohne dass es erlaubt worden ist. Und hier seht ihr mitten in der Wüste sozusagen, wird diese Stadt erbaut nach israelischem Recht. Die sagen, das ist rechtens, was wir hier bauen. Ich kann es euch jetzt nicht alles erklären, das hängt mit dem osmanischen Recht zusammen, es dauert sonst zu lang. Dieses, was wir auf dem Fernsehen sehen, diese Siedlung, Siedlerbauten, das sind ja so kleine Hütten, ne, die dann immer gezeigt werden, die sind dann wirklich widerrechtlich gebaut, auch nach israelischem Recht. Das sind die orthodoxen Juden, die sagen immer, wenn wir einen Anschlag bekommen, bauen wir als Gegenbewegung ein Haus. Ja, ich mach's jetzt mal durch. Okay. So spricht der Herr, der Gott Israels, siehe, ich will sie heilen und gesund machen und will ihnen dauerhaften Frieden schenken. Und das ist die große Sehnsucht in Israel. Und ja, das ist eine Sehnsucht, die Gott alleine dann erfüllen kann.